SWR 2 Forum.
Das Maß aller Dinge. Was ist Gerechtigkeit? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Wie hoch soll der Mindestlohn sein? Ist es fair, wenn Menschen ein Vermögen erben, ohne etwas dafür getan zu haben? Und lässt es sich moralisch rechtfertigen, wenn 1% der Weltbevölkerung mehr besitzt als die übrigen 99? Was gerecht ist und was nicht, ist politisch hoch umstritten. Gilt die Gerechtigkeit doch als der zentrale Grundsatz menschlichen Zusammenlebens und die Suche nach ihr als die ewige Frage der Menschheit? So formuliert es der Rechtswissenschaftler Hans Kelsen. Doch je nach Epoche und Kultur fallen die Antworten auf diese Frage unterschiedlich aus. Was also steckt wirklich hinter der Idee der Gerechtigkeit? Wie lässt sie sich begründen? Und wie findet man heraus, was Menschen einander schulden? Darüber wollen wir diskutieren in diesem SWR2-Forum mit dem Publizisten Dr. Rainer Hank. Er arbeitet unter anderem als Kolumnist für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, mit dem Philosophen Professor Dr. Ottfried Höffe von der Universität Tübingen und mit Professorin Dr. Regina Kreide. Sie lehrt politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Gießen. Frau Kreide, ich habe eingangs Hans Kelsen zitiert, der von der Gerechtigkeit als der ewigen Frage der Menschheit spricht. Und in der Tat, von der Antike über das Mittelalter bis in die Gegenwart wird über diesen Begriff nachgedacht und gestritten. Warum lässt uns das Thema Gerechtigkeit nicht los?
Ja, Gerechtigkeit ist ein Anliegen, das uns immer alle betrifft. Und das kann man daran sehen, wenn man von der negativen Bestimmung der Gerechtigkeit ausgeht, nämlich von der Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit ist etwas, was uns fast alltäglich begegnet. Denken Sie daran, wenn es darum geht, Wohnraum zu bekommen. Also es ist zunehmend schwieriger, in den großen Städten angemessenen, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Das empfinden viele als Ungerechtigkeit. Es kommt zu Empörungen, es kommt zu Erfahrungen, von denen wir sagen würden, das ist jetzt nicht richtig. Und allein deshalb, weil uns so ganz tiefgreifende moralische Vorstellungen angesprochen werden, die dazu führen, dass wir sagen würden, das ist jetzt nicht gerecht, das ist ungerecht, können wir sagen, dass das ein Thema ist, das uns immer noch und immer wieder beschäftigt. Wobei wir auch sehen müssen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit auf der einen Seite und Glück und Unglück auf der anderen Seite. Also häufig wird das auch manchmal zusammengezogen. Dabei ist es wichtig, das zu unterscheiden. Also Unglück ist etwas, was uns widerfährt, wofür das wir eigentlich nichts können. Denken Sie an eine Naturkatastrophe und die Folgen einer Naturkatastrophe. Während Ungerechtigkeit etwas ist, was von Menschen gemacht wurde. Nämlich, wenn es Regeln gibt, die nicht zulassen, dass der Wohnungsmarkt offen ist, auch für schlechter Verdienende. Ja. Zugleich hat uns natürlich aus der Ideengeschichte heraus Gerechtigkeit immer beschäftigt. Es wurde und wird häufig noch als soziale Gerechtigkeit verstanden. Damit meinen wir in der Regel eine angemessene und häufig auch gleiche Verteilung von Gütern und Ressourcen. Ein wichtiges, immer wieder vorkommendes Beispiel ist, dass ein Kuchen gleich verteilt wird. Ja, er wird in gleich große Stücke geschnitten. Und das allein, diese Ausgangsüberlegung einer Gleichverteilung, ist gerecht.
Über das Verhältnis von Gleichheit und Gerechtigkeit werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Herr Höffe, in Ihrer Einführung in das Thema Gerechtigkeit, die bei CH Beck erschienen ist, da schreiben Sie, keine Kultur und keine Epoche will auf Gerechtigkeit verzichten und Gerechtigkeit sei ein Leitziel der Menschheit seit ihrer Frühzeit. Warum ist das so?
Unter anderem, um bescheiden anzufangen, Gerechtigkeit meint die Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. Und die dem Recht dienende Behörde, das Gerichtswesen, heißt ja nach dem lateinischen Wort Justiz. Also wir sollten die Gerechtigkeit zunächst nicht überfrachten. Das Zweite, wir sollten daran denken, auch wenn wir im Rahmen der öffentlichen Debatte immer gern von der sozialen Gerechtigkeit sprechen, klassischerweise gibt es zwei Bereiche, die dann verdrängt werden. Einmal die personale Gerechtigkeit. Wir Menschen sind selber verantwortlich als zurechnungsfähige Wesen, dass wir uns rechtschaffen verhalten. Das ist grob gesagt die personale Gerechtigkeit. Und dann die politische Gerechtigkeit, dass die Gewalt abgeschafft werden soll, stattdessen das Recht herrschen soll. Das Recht ist die Kerngrammatik des Zusammenlebens. Dafür ist das Gemeinwesen zuständig. Es verlangt für sich das Gewaltmonopol, ist dann aber auch dafür zuständig, dass sie verhindert, dass unter außerhalb und innerhalb des Staates dann die Gewalt sich durchsetzt.
Herr Hank, jetzt haben wir schon einige Einblicke in die Vielfalt des Gerechtigkeitsbegriffs gehört und die Ansprüche, die damit formuliert werden. Aber dennoch, die gerechte Gesellschaft, die hat es ja nie gegeben. Geht es der Gerechtigkeit letztlich wie jedem Ideal? Die Sehnsucht danach ist groß, erreicht wird es nie?
Das ist vielleicht ein weiterer Grund, warum uns die Suche nach der Gerechtigkeit und die Beschäftigung mit dem Begriff der Gerechtigkeit nicht loslässt. Was Frau Greide und Herr Höffer jetzt gesagt haben, zeigten ja schon, dass es nicht nur ein sehr alter und die Menschheit begleitender Begriff ist, sondern dass es auch ein sehr großer Begriff ist. Frau Greide hat vor allem auf die Bedeutung innerhalb des Bereichs der Moral angespielt. Herr Höffer hat gesagt, und im Recht hat es mindestens so eine große Bedeutung. Ich würde beiden zustimmen und noch ergänzen, vielleicht eine ökonomische und sozialpsychologische Komponente. Irgendwie scheint es bei den Menschen immer schon ein Bedürfnis nach Fairness zu geben. Das zeigen ganz viele Untersuchungen. Man möchte Reziprozität, man möchte, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also irgendein Gleichgewicht soll es geben. Die moderne Verhaltensökonomie, die sehr viel im Labor auch forscht, die hat das berühmte Ultimatum-Game. Das sieht so aus, da sitzen zwei Spieler. Einer hat alles Geld und er kann nun dem anderen, zweiten Mitspieler, Geld weitergeben und er entscheidet darüber, ob er dieses Geld annimmt oder ob er es ablehnt. Und wenn einer 100 Euro hat und seinem Mitspieler 1 Euro gibt, dann wird in aller Regel zumindest in entwickelnden Gesellschaften der zweite Spieler dies als eine Unverschämtheit und eine Ungerechtigkeit ablehnen, obwohl er ja im streng ökonomischen Sinne, würde man sagen, besser ist es 1 Euro zu haben als keinen Euro zu haben. Das zeigt, dass dieses Fairnessgefühl offenkundig häufig über die ökonomische Rationalität hinausgeht und so ein tiefes Bedürfnis eben nach anständig behandelt zu werden impliziert.
Ich möchte die Frage nochmal weitergeben an die Politikwissenschaftlerin und an den Philosophen. Muss das Streben nach Gerechtigkeit zwangsläufig vergeblich bleiben?
Also der Meinung bin ich nicht. Zum einen mal, ich darf nochmal erinnern, es gibt die personale Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit als Haltung einer Person und ein Maß von Rechtschaffenheit, dem wir zustimmen würden, finden wir schon bei vielen Menschen. Insofern ist es nicht nur ein Ideal, sondern etwas, was auch doch in gewissen Grenzen realisierbar ist. Und das andere, was wir unter der politischen Gerechtigkeit verstehen, dass eben statt der Gewalt das Recht herrsche, dass das Recht sich an das Volk, an die Betroffenen zurückbindet, dass es Gewaltenteilung gibt, dass es Grund- und Menschenrechte vorherrschen und dass wir im Verhältnis zu früheren Gesellschaften nicht mehr Adelsprivilegien haben und dass wir ja nicht zurück wollen in Gesellschaften, die vielleicht vor 100 oder 500 Jahren gewesen sind, zeigt, wir kommen hier immer weiter und es ist einfach so, weil das eine Annäherung ist, man könnte sagen eine asymptotische Annäherung, bleiben immer kleine Gerechtigkeitslücken bestehen, aber über diesen Gerechtigkeitslücken wollen wir nicht vergessen, wir haben ein hohes Maß mindestens an politischer Gerechtigkeit erreicht, wir wollen nicht außer von konstitutionellen Demokratien leben und sollten damit auch ganz zufrieden sein, auch wenn wir immer noch weiter arbeiten müssen. Noch einmal, wenn wir das zu sehr als Ideal betrachten, dann wird das eine Vision, von der es dann gleichgültig ist, ob wir uns annähern oder nicht. Wenn wir es als eine, sagen wir mal, realistische Vision betrachten, dann kommt es darauf an, was wir tun. Und wir haben eines getan und eines bleibt noch zu leisten.
Ja, ich möchte dem teilweise zustimmen. Zum einen bin ich auch der Auffassung, dass, mit Derrida gesprochen, man Gerechtigkeit immer nur versuchen kann zu erreichen. Also der gerechte Zustand entzieht sich, sobald man eine Entscheidung für oder gegen Gerechtigkeit getroffen hat. Also man kann diesen Zustand der Gerechtigkeit nie vollständig erreichen, auch nicht, wenn man aus juridischer Perspektive blickt. Denn es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Recht und Gerechtigkeit. Auch das Recht kann ungerecht sein. Und wenn man einen stabilen politischen Rechtszustand mit einer demokratischen Verfassung herstellt, heißt das noch lange nicht, dass wir es hier mit einer vollständigen Gerechtigkeit zu tun haben. Politische Gerechtigkeit kann auch verschiedene Dinge heißen und darüber sollten wir vielleicht im Folgenden auch noch ein wenig weiter sprechen. Denn meines Erachtens ist es sehr wichtig, dass wir die Machtasymmetrien im Blick haben, die dann entstehen, wenn man sich fragt, wer ist eigentlich zuständig dafür, Prinzipien der Gerechtigkeit, Vorstellungen der Gerechtigkeiten zu formulieren. Also es kann zu unterschiedlichen ungerechten Verteilungen führen. Und dann ist die nächstliegende, die grundlegendere Frage eigentlich, wer entscheidet über diese Fragen der Prinzipien der Gerechtigkeit, über Fragen der Verteilung, wer wo wohnt, wer sich was kaufen kann, wer welchen Zugang zu ökonomischen Verhältnissen oder zum Arbeitsplatz bekommt, wer darüber entscheidet, wie der Zugang zum Gesundheitssystem aussieht. Und das ist meines Erachtens eine Frage der genuin politischen Gerechtigkeit.
Ich meine, ich würde eben doch gerne nochmal unterscheiden. Mit dem Grundgesetz sind wir doch von Feinheiten abgesehen zufrieden und halten das Grundgesetz in deren Prinzipien, Grund- und Menschenrechte und so weiter, Menschenwürde, doch für gerechter als andere Rechtsstrukturen und Gemeinwesenstrukturen. Und nur im Rahmen des Grundgesetzes sind wir in der Regel der Meinung, da muss dies und jenes noch verbessert werden. Insofern ist, und das halte ich ja für die genuin politische Gerechtigkeit, dass das politische Gemeinwesen Grundsätzen der Gerechtigkeit entspricht. Und noch einmal, wir sollen die personale Gerechtigkeit nicht vergessen, wir sind ja selber mit zuständig, unter anderem als Wähler, was wir machen. In Bezug jetzt die Zugangsgerechtigkeit, Frau Kreid, haben Sie natürlich völlig recht, aber jetzt müsste man auch überlegen, wie meinen wir das? Wir wählen ja unsere Abgeordneten und die Abgeordneten haben dann ein etwas größeres Recht, bei konkreten Fragen über das, was gerecht und was nicht gerecht ist, zu entscheiden. Dann haben wir vor allem die Medien, ich meine die Journalisten, und zwar sowohl die Print- als auch die Fernsehjournalisten und die Radiojournalisten, haben noch einen ganz anderen Zugang zu den öffentlichen Debatten und damit eine ganz andere Art von Macht. Und wir können dann immer nur froh sein, wenn wir ein relativ ausgewogenes System von verschiedenen Zeitungen, Medien haben, die sich gegenseitig austarieren. Aber verhindern können wir das nicht. Wir können auch andere Ungleichheiten nicht verhindern. Wir sollten ja nicht nur die nationale Perspektive anschauen. Den Eskimos, die haben sehr viel schwierigere Lebensbedingungen, die Tibetaner. Und trotzdem geht keiner hin und wird sozusagen den Eskimos, nur weil sie seit Jahrhunderten, Jahrtausenden dort leben, zu sagen, ihr seid eigentlich von der Natur ungerecht behandelt.
Trotzdem merkwürdig, dass uns in die Debatte jetzt auch bei Herrn Höffe immer gleich, wenn wir über Gerechtigkeit reden, das Gleichheits- und Ungleichheitsthema und das Thema der Zufälligkeit, die jeweils auch als ungerecht, weil sie ungleich sind, wahrgenommen werden. Mir wäre es schon wichtig, sehr stark darauf zu insistieren, dass der Gerechtigkeitsbegriff und die Vorstellung von Gerechtigkeit erst einmal nichts, aber gar nichts mit Gleichheit oder Ungleichheit zu tun hat, sondern der Gerechtigkeitsbegriff bezieht sich, und das haben Frau Kreide und Herr Höffe jetzt auch gesagt, bezieht sich darauf, nach welchen Regeln wollen wir eigentlich leben. Gerechtigkeit lässt sich nur definieren, wenn wir es in Bezug auf Regeln definieren, und das heißt, in welchem Spiel wir spielen wollen und in welchem Spiel wir leben wollen. Dann ist klar, welche Züge möglich sind und welche Spielzüge nicht möglich sind. Und da würde ich Herrn Höffe recht geben. Das Grundgesetz kann man ansehen als ein Regelsystem, das definiert, wie es in unserer Gesellschaft und in unserem Staat zugehen soll. Insofern ist Rechtsstaatlichkeit, also wir schützen eine Eigentumsordnung, wir schützen ein Vertragssystem, das sind fundamentale Spielregeln, die Gerechtigkeit definieren und die lange und noch gar nichts zu tun haben mit der Frage von Gleichheit, Ungleichheit und gefühlter Ungerechtigkeit.
Jetzt kann man beim Grundgesetz sagen, okay, das sind Regeln, das sind Spielregeln, auf die haben wir uns geeinigt, da ist die Zustimmung allgemein da. Das ist nicht der Fall, wenn es in andere Bereiche geht. Also nehmen wir zum Beispiel das hochemotionale Beispiel der Managergehälter. Also ist es gerecht, wenn, wie 2017 der Fall war, ein Vorstandsmitglied in einem der Top 30 DAX-Konzerne im Durchschnitt 71 Mal so viel verdient wie ein normaler Angestellter im Unternehmen. Herr Höffe, da wird der Angestellte anders darüber denken als der Manager.
Da haben Sie völlig recht, aber ich würde trotzdem wieder noch einen Quereinstieg sagen, warum regen wir uns über die Manager so sehr auf, und ich finde es nicht gerecht, das Beispiel, was Sie da nennen, die aber immerhin für Tausende und Zehntausende Arbeitsplätze zuständig sind, und unsere Milliardäre unter den Krimi-Autoren, denen gönnen wir, der Verfasserin der Potter-Romane gönnen wir, dass sie mehr verdient anscheinend sogar als die Königin Elisabeth, obwohl sie eigentlich nur für sich und vielleicht noch ein paar Leute im Verlagswesen zuständig sind. Wir sind dann auch dabei, ungerecht zu behandeln und vergessen über die Frage der Managementgehälter, dass die Manager, wenn sie eben gut sind, auch unsere Arbeitsplätze sichern. Ansonsten ist richtig, ich erinnere mich an die Jena-Werke, die Vorgänger, dass der entsprechende Zeit Polizeichef damals gesagt hat, die Vorstände, wie die damals hießen, dürfen nicht mehr, wenn ich es richtig im Kopf habe, als das Zehnfache des normalen Arbeiters verdienen. Das halte ich für plausibel. Man kann da vielleicht 20 oder 30 Mal sagen, 70 Mal ist gewiss zu hoch. Und vor allem
aber
ist
ja die weitere Ungerechtigkeit. Das sind doch willkürliche Definitionen, die für Sie und vielleicht für Ihr Gerechtigkeitsempfinden gerecht sind, aber für andere gar nicht. Deswegen ist noch die Frage, ob Preise in irgendeiner Weise ein Verhältnis absolut und das heißt als gerecht definiert werden können. Das scheint mir ein merkwürdiges Argument zu sein.
Das Argument wollte ich auch gar nicht vertreten, Herr Lang.
In einer Marktwirtschaft ist einfach so, der Preis selber ist gerecht, weil er zeigt die Relation der Knappheiten.
Auf der anderen Seite muss man auch sehen, in meiner Meinung nach, ist Neid sehr wohl ein guter Ratgeber. Wenn nämlich man angesprochen wird von einer dann Ungerechtigkeit, die einem sozusagen ins Gesicht springt. Man empfindet diesen Unterschied zwischen den Gehältern als so große Ungerechtigkeit, dass man sich darüber empört und dann eben auch neidisch ist. Also ich finde, man sollte diese Gefühle erstmal ernst nehmen. Also es gibt so einen Sinn für Ungerechtigkeit, der, wie wir jetzt schon in diesem kleinen Gespräch merken, sehr unterschiedlich ausfallen kann. Und dennoch ist es ein richtiger Anfang, um über Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu sprechen.
Ja, aber Sie würden doch nicht akzeptieren, dass wir das Ressentiment des Just Milieu, das nun sagt, der BMW-Chef verdient zu viel, dass wir das als Maßstab für Gerechtigkeit nehmen?
Nein, würde ich nicht sagen. Es ist nur ein Anfang. Und ein Anfang, der uns dahin führt, dass wir uns fragen, was sind eigentlich die Spielregeln für die ökonomische Produktion? Wie kommt es dazu, dass wir weltweit jetzt eine Mittelschicht haben, die zwar größer und mehr geworden ist, dass aber zur gleichen Zeit weltweit betrachtet ein Teil der Mittelschicht, gerade in Europa und den USA, die Verlierer der Globalisierung sind? Wie kommt es, dass so viele Leute sich abgehängt fühlen und soziale Abstiegsängste haben? Ist das gerechtfertigt oder nicht? Ich denke, wir müssen diese Gefühle, diesen Sinn der Ungerechtigkeit ernst nehmen, nicht aufhören, bei den Ressentiments stehen zu bleiben, sondern uns zu fragen, wie kommt es überhaupt dazu, dass es diese Regeln gibt? Das ist zu dieser enormen Differenz.
Wir dürfen eines nicht vergessen, dass die Unterschiede natürlich länder- und kulturabhängig sind. In Großbritannien herrscht sicher ein viel großes Maß an Ungleichheit. Denken Sie nur an die Privilegien der Aristokratie. Und trotzdem ist bei den üblichen Fragen, was ist denn wichtiger, Freiheit oder Gleichheit, werden Sie immer votieren für die Freiheit. Während in Deutschland, wo die Ungleichheit nicht annähernd so groß ist wie in Großbritannien, man immer in die Gegenrichtung macht. Das heißt, die Gefühle sind, haben Sie recht, da muss man davon ansetzen, aber die Gefühle sind natürlich auch möglicher Gegenstand von Kritik.
Und das zeigt doch, finde ich, jetzt wieder sehr schön diese Debatte, dass der Begriff soziale Gerechtigkeit einen in Teufelsküche bringt. Weil da wirklich alle ihren Moralismus und ihre Ressentiments munter ausleben können. Nicht ohne Grund hat Hayek, ein Sozialphilosoph, der mir sehr sympathisch ist, das Wort soziale Gerechtigkeit als ein Wieselwort bezeichnet. Gemeint damit ist, der Wiesel saugt ein Ei aus, er saugt alles aus. Das Soziale saugt die Gerechtigkeit aus und hinterher weiß niemand, was darunter zu verstehen ist.
Es bleibt eine leere Hülle übrig.
Es bleibt die leere Hülle übrig und die Debatte wird natürlich umso munterer. Ich würde sehr dafür plädieren, das Wort soziale Gerechtigkeit, na gar nicht, das wäre utopisch, gar nicht zu gebrauchen, aber so vorsichtig wie möglich zu gebrauchen. Wir kommen nicht weiter, wir verunklaren alles nur.
Also die Forderung zur Vorsicht von Herrn Hank würde ich sehr gerne unterstützen. Ich darf sogar weiter zurückgehen zu Aristoteles. Ein Gutteil seiner Unterscheidung von Recht und Gerechtigkeit, zum Beispiel von Tauschgerechtigkeit, korrektiver Gerechtigkeit und so weiter, geht über die Jahrhunderte bis heute und verliert seine Gültigkeit nicht. Das Stichwort soziale Gerechtigkeit gibt es dort nicht. Wo taucht es auf? Es taucht im 19. Jahrhundert auf, im Rahmen der katholischen, später erweiterten christlichen Soziallehre und hat damit die Gefahr, trotz des berechtigten Bezugspunktes der sozialen Frage, also Arbeitslosigkeit, Unfall und so weiter, die natürlich sicherlich zu regeln sind, aber hat die Gefahr vom christlichen Hintergrund, dass es Richtung Nächstenliebe ausgeweitet und überdehnt wird. Deshalb bin ich auch mit Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit zurückhaltend. Im Übrigen darf man nicht vergessen, es hat ja zwei Bedeutungen. Soziale Gerechtigkeit ist entweder wie der weiße Schimmel, der selbstverständliche Hinweis, Gerechtigkeit ist ein Sozialphänomen, oder ein bestimmter Teil der Gerechtigkeit. Und bei dem bestimmten Teil der Gerechtigkeit ziehe ich andere Dinge als vorrangig vor. Dann sollten wir Dinge dann auch nehmen, wie zum Beispiel die Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Da gibt es die eine, die sich nur für den Umweltschutz interessieren, die anderen auch für die materielle Infrastruktur und die kulturelle und für die Staatsverschuldung. Und das Lustige ist, dass es ein Politikum beinahe ist, ob man sich für die Ökologie interessiert, die Staatsverschuldung beiseite schiebt und auch einen Verlust an materieller und kultureller Infrastruktur oder umgekehrt das andere macht. Und das zeigt eben, dass bei aller Wertschätzung auch von uns, und das meine ich jetzt sowohl die Unidozenten als auch Journalisten, bei aller Wertschätzung, dass wir eine gewisse Parteilichkeit nicht ganz verhindern können. Und da sollten wir immer wieder mal Abstand dazu nehmen.
Frau Kreide, Herr Höffer hat gerade das Stichwort Generationengerechtigkeit in den Mund genommen, also dass die Alten auf Kosten der Jungen leben. Ich habe das Beispiel der Managergehälter ins Spiel gebracht und da würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen, wenn ich so viel weniger verdiene als mein Chef, dann ist das ungerecht. Ungerecht ist es aber zum Beispiel nicht, dass ich nicht so schnell laufen kann wie Usain Bolt und dass ich nicht komponieren kann wie Mozart. Was steuert denn da unser Gerechtigkeitsempfinden?
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Talenten, für die man nichts kann, und Aspekten, Eigenschaften, für die man sehr wohl etwas kann und vor allen Dingen auch Zustände, gesellschaftliche Zustände, die man mit verantwortlich gemacht werden kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Unterschied. Also es wäre jetzt wahnsinnig zu sagen, es ist so ungerecht, dass ich nicht Opernsängerin geworden bin, obgleich ich gar nicht besonders gut singen kann. Ja? Also wenn dieser Karriereweg mir nun verstellt wurde, dann, obgleich ich gar keine Talente aufweise, dann habe ich kein Recht festzustellen, dass das jetzt unberechtigte Zurückweisung war. Hingegen Zustände wie Klimawandel und die Effekte des Klimawandels, von denen die Menschen unterschiedlicherweise betroffen sind, in Bangladesch oder in den Niederlanden, das ist eine Frage, die man aus Gerechtigkeitsperspektive sehr wohl angehen kann. Ja, das ist eben auch kein Unglück, das uns widerfährt, sondern Forschung haben gezeigt, dass das etwas ist, was gemacht wurde. Und insofern ist es die Frage, wer denn dafür verantwortlich ist, dass in diesen Ländern, die nah am Meer liegen, unterschiedliche Art und Weisen des Umgangs damit auftreten. Also hier haben wir es dann schon mit Fragen zu tun, die Gerechtigkeitsaspekte ansprechen.
Ich glaube, dass das eine Illusion ist, Frau Kreide, unterscheiden zu können zwischen selbstverschuldeten und nicht selbstverschuldeten Ungleichheiten, würde ich an der Stelle sagen. Das ganze Leben ist tatsächlich eine Lotterie, für deren Ergebnisse niemand oder der liebe Gott oder wer auch immer verantwortlich ist. Aber die Tatsache, ob ich in Afrika geboren werde oder in Europa, macht einen riesigen Unterschied aus. Was gibt es, wenn wir das alles ausgleichen wollten? Dann müssten wir noch viel, viel mehr Flüchtlinge zum Beispiel jetzt nach Europa bringen. Wenn wir ausgleichen wollen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob ich in eine Unterschichtsfamilie oder in eine bürgerliche Familie hineingeboren werde, was müssten wir alles für Egalisierungsmaschinen anwerfen, wenn wir ausgleichen würden, was es an genetischen Unterschieden gibt. Und so könnte ich massenhaft Beispiele machen, die alle nur die Ungleichheit menschlicher Existenz zeigen. Und hier nun den großen Egalisierungsapparat anzuwerfen, das halte ich tatsächlich für eine Illusion der Egalitaristen, von denen wir allerdings umgeben sind. Häufig können wir in Fällen sogar noch nicht mal unterscheiden, was ist eigentlich ein Nachteil oder ein Vorteil. Es gab im Sommer eine Debatte über den Weitspringer Markus Rehm. Dem fehlt ein Bein und er hat eine Prothese und deswegen kann er Behindertensport machen. Er möchte aber, er sagt, das ist überhaupt kein Nachteil, das ist überhaupt kein Handicap, weil er möchte mit den, in Anführungszeichen, normalen, nicht behinderten Sportler mitrennen. Und die sagen nun, das ist gar kein negatives Handicap, das ist ein positives Handicap und deswegen wollen wir den gar nicht dabei haben. Da sieht man, dass selbst am Einzelfall die Unterscheidung zwischen Nachteilen und Vorteilen viel, viel unklarer ist.
Nun sind natürlich Randfälle immer denkbar. Das gibt es ja auch bei Unterscheidungen. Was ist noch ein Stein und was ist schon wieder eine Pflanze? Was ist noch eine Pflanze und was ist wieder ein Tier? Also man muss auf diese Randphänomene gucken. Ich würde aber gerne noch einmal den Blick ausweiten. Sie haben natürlich völlig recht, ob ich in Afrika oder in Europa und in der Unterschicht oder der Mittelschicht geboren werde. Aber zu meinem Wohlbefinden gehört es ja zum Beispiel, wenn ich in der unteren Schicht oder unteren Mittelschicht geboren bin, dass ich etwas weiterkomme. Und wenn ich ein Handwerkersohn oder Tochter bin, dann möchte ich eventuell wieder den Handwerksbetrieb übernehmen können. Und ich muss nicht unbedingt Akademiker werden. Und eventuell wird den Leuten eingeredet, sie müssen Akademiker werden, um eine gewisse Karriere zu entwickeln, obwohl das für sie gar nicht interessant ist. Im Übrigen dürfen wir beim Thema der Anerkennung und der Selbstachtung nicht vergessen, wenn jemand sozusagen von irgendwelchen Höhen runterfällt, ist es ein Rieseneingriff in sein Selbstverständnis und seine Selbstachtung. Wenn derjenige, der von unten aufsteigt und selbst wenn nur einen kleinen Aufstieg erreicht, sich sehr viel wohler fühlt. Ist das nun ein Gerechtigkeitsphänomen oder nicht? Ich zögere, wo man das genau hinstellen soll. Aber berücksichtigt werden muss das in diesen Debatten schon.
Ich denke, wir müssen auch im Blick behalten, dass es nicht um Ergebnisgleichheit geht. Also es geht nicht darum, dass wir erst am Ende alle in jeder Hinsicht gleich sind, sondern wenn wir über Gleichheit sprechen, dann müssen wir uns immer fragen, Gleichheit von was? Ja? Also Gleichheit der Bedürfnisse, Gleichheit des Zugangs zu Chancen oder eben, dafür würde ich plädieren, die Gleichheit, also die politische Gleichheit in dem Sinne, dass man die Bedingungen hat, die sozialen und die auch ökonomischen, aber auch kulturellen Bedingungen, gleichermaßen an Prozessen der Bestimmung von Gerechtigkeit teilnehmen zu können. In der Öffentlichkeit aber, und darüber haben wir noch nicht gesprochen, im Alltagsleben. Ich finde, man kann kaum über Gerechtigkeit sprechen, ohne zumindest in irgendeiner Weise einen Gleichheitsbezug zu haben. Herr Hank, die Frage ist nun, lehnen Sie Gleichheit in jeder Hinsicht ab oder würden Sie sehr wohl auch eine Unterscheidung machen, wie eben angesprochen, zwischen verschiedenen Versionen der Gleichheit? Und ich denke, wir können hier über Gerechtigkeit nicht ohne politische Gleichheitsunterstellung sprechen. Also die Möglichkeit, dass Asymmetrien in der Selbstbestimmung darüber, was wir unter Gleichheit verstehen, überhaupt möglich ist. Ja, die Frage, wieso jemand, der keine Stelle hat, nicht die Chance auf eine gute Ausbildung hatte, weil er aus Verhältnissen kommt, die das nicht erlauben, doch eine Frage der Gerechtigkeit ist, das müssen wir klären.
Ja? Also Sie haben recht, Frau Kreide, ich würde auch nicht alle Gleichheitsvorstellungen ablehnen, aber ich vermute, dass wir beide unterschiedliche, sagen wir, Gleichheitsdiskurse sehr hoch gewichten würden. Ich würde, darüber haben wir schon geredet, Gleichheit vor dem Gesetz und Gleichheit vor dem Recht, also tatsächlich die Regelhaftigkeit gesellschaftlichen Lebens, als einen sehr starken Wert ansehen. Das heißt, ich habe die Garantie, dass die Regeln, auf die wir uns geeinigt haben, dass die auch gelten und dass die durchgesetzt werden und dass es dazu Instanzen gibt, die im Zweifel, wenn ich mich darin ungerecht behandelt fühle, und zwar unter Absicht jeglicher Person. Gleichheit vor dem Recht, ein ganz, ganz großer Wert der Aufklärung, oder vermutlich würde Herr Höfe sagen, es gibt ihn schon länger. Und das Zweite, da wären wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung, ich finde, in einer Marktgesellschaft ist Gleichheit vor dem Preis auch ein ganz wichtiges Kriterium, denn Marktprozesse sind ja nicht nur ökonomistische Prozesse, es sind auch Kommunikationsprozesse. Menschen kommen zusammen, treiben Handel, Menschen kommen zusammen, produzieren etwas und andere haben ein Bedürfnis und die Nachfrage danach. Und wie sie zusammenkommen, das regelt der Preis. Und er zeigt eben, was die Menschen, wo ihre Präferenzen sind und wo sie nicht sind. Insofern wird häufig eher negativ gesehen, finde ich, mit großem Pathos ist Gleichheit vor dem Preis eine große Errungenschaft, auch wiederum einer nachaufklärerischen Gesellschaft als Marktgesellschaft.
Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen. Und zwar etwas sagen, was wahrscheinlich Jan auch unterstützen würde. Wir haben ja nicht nur die Gleichheit vor dem Gesetz, sondern wir haben auch ein Schul- und Hochschulwesen. Jeder der Schüler darf die 8 oder 9 Jahre in die Schule gehen, das ist kostenfrei. In die Hochschulen haben wir auch fast gar keine oder wirklich keine Studiengebühren, anders als in den USA. Und wir finden das für gerechter. Und damit ist mindestens ein Teil von Gleichheit über das, die Gleichheit vor dem Recht gegeben. Und ich nehme an, dass sich kaum einer, selbst Leute wie John Stuart Mill waren da noch etwas skeptisch, gegen ein öffentliches Schulwesen und öffentliches Hochschulwesen wenden würde. So kommen wir also schrittweise weiter von dem bloßen Gleichheit vor dem Recht und dann vor dem Marktbegriff, wobei Herr Hank zu Recht andeutete, Markt herrscht ja nicht nur bei Gütern und Dienstleistungen, der Markt herrscht ja auch im kulturellen Bereich, der Markt herrscht auch im Bereich der Wissenschaften, auch in der Politik, wenn die Parteien um die Wählerstimmen kämpfen, ist es ja auch ein Marktgeschehen. Also das Marktgeschehen müsste man sehr viel weiter fassen, als eine ökonomistische Verkürzung das sieht, aber ich würde eben doch sagen, wir haben für den Marktgeschehen, sagen wir doch einfach dieses große Stichwort, die Sozialstaatlichkeit als eine Grenze des bloß freien Marktes. Auch da würde man über die Grenzen wieder reden. Manche sagen, das ist zu viel, das ist inzwischen ein Fürsorgestaat gewesen mit übermäßiger Bürokratie. Und ich finde einen Teil der Argumente richtig. Aber die Sozialstaatlichkeit dann ganz abzuschaffen, im Sinne sozusagen von Trump, dass nicht mal Gesundheitsvorsorge für alle Bürger existieren sollte, das wird wenigstens in unseren europäischen Breiten kaum einer sagen wollen.
Ich würde, Frau Keine. Der Unterschied zwischen Ihnen, Herr Hank, und mir ist so, glaube ich, dass ich noch weiter fragen würde, nämlich danach, was die Regeln des Marktes sind, ja, und wie der Preis zustande gekommen ist. Also wer produziert, wer bestimmt die Regeln? Markt ist ja, kann ja vieles bedeuten. Markt hat sich auch verändert im Laufe der Jahrhunderte. Es ist, wir haben nicht den ein und immer daseinenden Markt, sondern der Markt unterliegt den verschiedenen Regeln, die wir dem Markt geben. Es ist also nichts auf immer festgelegt. Ja, die Frage, wie wir mit den Finanzmärkten jetzt umgehen, haben wir eine Tobin-Steuer zum Beispiel oder nicht, ist ja etwas, was uns, den Bürgern der Staaten, obliegt. Ja, oder denen, die die Regeln machen. Also hier müssen wir weiterfragen.
Nicht? Aber also so kompliziert ist es nicht, Frau Greide. Marktregeln sind Vertragsbeziehungen zwischen freien Bürgern und mehr nicht. Und die sind frei, ob sie miteinander ins Geschäft kommen wollen oder nicht. Also so arg viel rein Geheimnissen braucht man da nicht. Nun kann man drüber reden, dass es Informationsasymmetrien gibt, dass also einer mehr weiß als der andere und deswegen die Chance hat, ihn über den Tisch zu ziehen. Man kann darüber reden, dass es, das wäre dasselbe, Machtasymmetrien gibt, aber dann können sich ja 10 Verbraucher zusammenschließen gegen einen Anbieter oder 10 Arbeitnehmer können sagen ihrem Chef, wenn du uns schlecht behandelst, dann gehen wir gleich alle. Aber das sind alles Kommunikationsbeziehungen im Markt, die letztlich auch Vertragsbeziehungen freier Bürger, die eben darin dann der Preis sich bildet.
Ja, Sie haben es selber schon angesprochen, es gibt da erhebliche Machtasymmetrien, wenn wir uns große Unternehmen ansehen, deren Praktiken und wie der Mindestlohn überhaupt keine Rolle mehr spielen, wie sie in andere Länder umsehen und so weiter. Also es gibt enorme Unterschiede, nicht alle haben den gleichen Zugang, nicht alle Länder, nicht alle Individuen, aber auch nicht alle Länder haben den gleichen Zugang zum internationalen Markt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Asymmetrien und genau auf die möchte ich hinweisen.
Das Maß aller Dinge, was ist Gerechtigkeit, das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Und Frau Kreide, wenn das der Fall ist, was wir gerade erleben, dass nämlich in unserer Runde bereits unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Gerechtigkeit eröffnet sind, dann ist das für die Philosophie die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem, was du und ich für gerecht halten, hin zu dem, was tatsächlich für alle gerecht ist. Einer, der nach solchen einheitlichen Gerechtigkeitsprinzipien gesucht hat, das war der amerikanische Philosoph John Rawls. Sein Buch Eine Theorie der Gerechtigkeit von 1971, das gilt als revolutionär. Warum?
Rawls hat mit einem wirklich einprägsamen Gedankenexperiment, nämlich dem sogenannten Schleier des Nichtwissens, jeden von uns aufgefordert, sich vorzustellen, man wisse nicht, unter welchen Bedingungen man leben wird, welches Vermögen man hat, aus welcher Schicht man kommt, ob man krank ist oder gesund ist, welches Geschlecht man hat. Und unter diesen Bedingungen des Nichtwissens soll man sich entscheiden, welche Gerechtigkeitsprinzipien man für akzeptabel erachtet. Und das Ergebnis dieses Urzustandes unter dem Schleier des Nichtwissens ist dann, dass man zwei Gerechtigkeitsprinzipien zustimmen kann, nämlich einmal dem Recht auf gleiche Freiheit und einmal dem sogenannten Differenzprinzip. Das heißt, Ungerechtigkeiten sind nur dann zugelassen, wenn sie auch den am schlechtesten Gestelltesten noch ein einigermaßen gutes Leben ermöglichen.
Herr Hank, Ihnen dürfte die Rawls-Theorie entgegenkommen, weil sie legitimiert Ungleichheit.
Ja, aber ich würde es doch heute ein bisschen kritischer sehen. Und keine Frage, es ist sehr verführerisch und es ist sehr wirkmächtig. Aber der Schleier des Nichtwissens ist natürlich schon auch eine Theorie, die extrem viele Annahmen macht. Und sie macht vor allem auch die Annahmen, dass die Menschen im Urzustand extrem risikoavers sind. Das ist ja die Voraussetzung. Sie sagen, es könnte ja sein, dass das Schicksal mich auf die Verliererseite würfelt. Und für diesen Fall brauchen wir ein riesiges soziales Versicherungssystem. Ich weiß das nicht. Das zeigt, was für eine Fiktion diese Vorstellung des Urzustandes ist, wo ich die Welt noch nicht geordnet habe und deswegen auch vorsehen muss, dass ich Verlierer sein könnte. Also in der Vorstellung des Schleiers des Nichtwissens steckt das anthropologische Voraussetzung, die Menschen seien eben doch Angsthasen, ist mir sehr unsympathisch. Sympathisch ist mir natürlich das Differenzprinzip, weil es Ungleichheit rechtfertigt. Ich glaube nur, letztlich kann man damit nicht sehr viel anfangen, weil wenn ich ein extremer, libertärer Ökonom wäre, dann würde ich auch Rawls für mich in Anspruch nehmen können, denn ich würde sagen, gerade ein Staat, der wenig Umverteilung hat, schafft viel Wohlstand für allen und ist die beste Versicherung doch für die Ärmsten, tut ihnen eben kein Unheil an und müsste deswegen von Rawls gerechtfertigt sein. Also man kann von dem Differenzprinzip einen extremen Umverteilungsstaat und einen extremen, nicht umverteilenden Marktstaat legitimieren und dann frage ich mich, was ist es für ein Kriterium, das sehr unterschiedliche politökonomische Gesellschaftsvorstellungen zulässt.
Ganz kurz, bitte. Kann glaube ich nicht sagen, dass man mit Rawls Ungleichheit legitimiert, sondern Rawls möchte mit dem Differenzprinzip allergrößte Ungleichheiten eingrenzen.
Jetzt wollen wir uns aber nicht in der Rawls-Exegese verlieren, okay. Sondern wollen fragen, nach den Maßstäben von John Rawls ins Hier und Jetzt, die Gesellschaft, in der wir leben, ist die nach diesen Maßstäben gerecht?
Zunächst einmal muss man sagen, eine kleine Antwort noch zu Herrn Hank, ist eine empirische Frage, wo es dann den schlechtest Gestellten am besten geht. Und da sollten wir auch offen sein und verschiedene Dinge ausprobieren. Ja. Und eventuell ist Deutschland, um auf diese Frage jetzt von Ihnen einzugehen, sind wir gar nicht auf dem besten Wege, weil wir es gar nicht mehr zulassen, durch ein größeres Maß an Wettbewerb, ein größeres Maß an diesen Vertragsbeziehungen freier Bürger, auch ein größeres Maß an Wohlstand, und zwar nicht nur materiellen, sondern auch kulturellen Wohlstand in die Welt zu bringen. Und wir sollen auch nicht ganz vergessen, es kommt darauf an, dass Deutschland nicht nur in sich sich wohlfühlt, sondern wir sind auch in Konkurrenz mit anderen Ländern, in deren Steuersystemen, in deren Wettbewerbssystemen. Und da sieht es mir aus, dass Deutschland schon darauf verzichtet hat. Zum Beispiel im Hochschulwesen waren wir früher Ende des 19. Jahrhunderts weltführend. Heute sind wir zufrieden, dass wir selbst schlechter als die Chinesen sind. Also ich möchte sagen, noch einmal, es ist eine empirische Frage, wo es den schlechtest Gestellten am besten geht. Und es ist zweitens auch eine internationale Konkurrenzfrage. Und da dürfen wir nicht zufrieden auf uns schauen. Wir haben vielleicht etwas mehr Gerechtigkeit, aber dafür keine Weltspitzenuniversitäten mehr.
Die Antwort auf Ihre Frage, Herr Riesel, hängt in der Tat, so hat Herr Höfer jetzt ja auch gesagt, von den normativen Voraussetzungen aus. Und da bin ich auch ganz und gar der Meinung von Herrn Höfer. Wir leben im Moment nicht in der besten aller Welten, wenn man auf die Gerechtigkeitsfrage schaut. Im späten 19. Jahrhundert, in Hochzeiten des Liberalismus, glaube ich, war mehr an Ehrgeiz, Engagement und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Und in den Frühzeiten der sozialen Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich auch, war mehr an meritokratischen Anreizen, also Leistungsanreizen, dass jeder nach seinen Fähigkeiten hier leben kann. Wir leben, wenn man es ein bisschen polemisch sagt, im Moment in relativ sozialistischeren Zeiten.
Die Alternative, auf die uns Rawls hinweist, bietet wirklich noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, unsere Welt gerechter zu gestalten. Und anders als Herr Hank bin ich nun eher der Auffassung, dass wir uns wesentlich mehr noch um Gerechtigkeit kümmern sollten, obgleich das im Moment so etwas in den Hintergrund getreten ist. Also Gerechtigkeit ist nicht mehr, leider nicht mehr so der entscheidende Aspekt, um den es in unseren gesellschaftlichen Debatten im Moment geht, also weder national noch international. Ja, wir müssen uns einfach fragen, wie soll die Gerechtigkeit auf globaler Ebene überhaupt aussehen?
Aber Frau Kreide, ist die Frage der globalen Gerechtigkeit, die sich uns stellt, im Moment nicht eine ganz andere? 600 Millionen Menschen sind weltweit derzeit auf der Flucht. Also die Frage ist doch, ist es gerecht, wenn wir die Armen dieser Welt aus unseren Wohlstandszonen ausschließen?
Nein, das ist nicht gerecht. Und das hat etwas damit zu tun, wie wir die Welt gestalten. Also wir sind, Herr Hank würde mir wahrscheinlich widersprechen, Aber die momentane wirtschaftliche Situation in vielen Ländern des globalen Südens führt Menschen auch, zwingt sie, ihre Länder zu verlassen. Obgleich wir auch deutlich sehen müssen, dass wir, die wir hier sitzen, natürlich durchaus von dieser Machtasymmetrie profitieren. Und zugleich aber möchte ich nochmal auf die Demokratie zurückkommen. Ja. Wir sind im Moment in einer Welt, in der wir uns hinentwickeln zu mehr autokratischen Regimen. Ich denke aber, wir müssen, wenn wir uns über Gerechtigkeit verständigen, und ich komme sofort auf das Migrationsthema zurück, auch darüber im Klaren sein, dass wir Gerechtigkeit und Demokratie zusammendenken müssen. Denn wenn wir ernst nehmen, dass es darum geht, die Regeln der Gerechtigkeit und auch die Prinzipien der Gerechtigkeit denen zu überlassen, die diesen Regeln dann zu unterwerfen sind, bedarf es eine Kopplung von Gerechtigkeit und Demokratie. Und wenn wir uns angucken, was an den Grenzen Europas passiert, so müsste man wenigstens hypothetisch die Gründe und Vorstellungen derer, die zu uns kommen wollen, mit einbeziehen, wenn es darum geht, zu überlegen, wie gerecht ist es eigentlich, dass man sie ausschließt?
Aber es ist doch keine natürlich Gruppe. Unter den Leuten, die kommen, sind doch viele, die fliehen vor autokratischen Regimes. Und die fliehen nicht, weil sie arm sind. Und unter den Leuten aus den armen Ländern fliehen ja die etwas besser gestellten.
Sie fliehen sogar, weil sie reicher geworden sind, Herr Höfel. Ja,
genau. Also ich meine, wir sollten das wieder nicht sagen. Wir dürfen also die ökonomistische Verkürzung, nenne ich mal, der Gerechtigkeitsdebatte, nicht mit der Migrationsdebatte zusammenwerfen. Ansonsten mal abgesehen davon, ob wir die 600 Millionen alle in Europa unterbringen, denen ist doch nicht geholfen. Am Ende wollen sie doch in ihren afrikanischen oder in vorderasiatischen Ländern leben, weil sie dort eine andere Kultur, eine andere Mentalität, eine andere Verwandtschaftsbeziehungen haben. Also die alle aufzunehmen, ist nicht nur eine Frage eventuell der humanitären Überforderung, sondern auch ein Unrecht, das man diesen Leuten antut.
Und wenn man an Asien denkt, dann sieht man, zu Wohlstand kommt man besser als durch Tracks und Migration, kommt man, indem man sich öffnet für marktwirtschaftliche Regimes und indem man sich öffnet für freien Handel und indem man Adam Smith liest oder zumindest seine Lehre anwendet. Ich meine, die Tatsache, dass wir über die letzten 20 Jahre die globale Ungleichheit ja nun wirklich auf phänomenale Weise nicht abgeschafft, aber doch sehr gleicher gemacht haben. Das liegt an Asien und es liegt daran, dass dort sehr viele Menschen durch marktwirtschaftliche Systeme zu mehr Wohlstand gekommen sind.
Ja, dem möchte ich gar nicht widersprechen. Widersprechen möchte ich aber der Auffassung, dass wir hier einfach, wenn man von Ungerechtigkeit an den Grenzen Europas spricht, davon ausgeht, dass es hier um offene Grenzen geht, in dem Sinne, dass wir alle reinlassen. Nein, es geht darum, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass Menschen im Mittelmeer und an den Grenzen sterben. Und es scheint mir ungerecht zu sein, dass wir das einfach hinnehmen, dass wir da zugucken, dass wir uns nicht fragen, welche Regeln sollten wir haben, um genau das zu verhindern. Ja, es gibt zum Beispiel kein Immigrationsrecht Europas, zum Beispiel, immer noch nicht, so dass man nicht darüber entscheiden kann, also wie kann man Menschen den Zutritt zu Europas Ländern gewährleisten, ohne dass sie den riskanten Weg über das Mittelmeer nehmen müssen. Und wir sollten Demokratie ernst nehmen, indem wir uns fragen, was heißt das wirklich aus Sicht derer, die fliehen? Ja, natürlich will niemand wirklich fliehen. Das ist ja völlig ungenommen. Natürlich ist es sinnvoll, dass kein Brain Drain stattfindet. Aber wir müssen uns doch als Gerechtigkeitstheoretiker, wie wir nun hier sitzen, auch doch durchaus fragen, inwieweit es ein Problem darstellt und ob nicht die grundlegende Struktur ökonomischer Natur, aber auch politisch, was die Mitbestimmungsmöglichkeiten anbelangt, in der Schieflage ist, so dass wir zu diesen unhumanen Zuständen gekommen sind.
Aber an den unhumanen Zuständen in Afrika sind wir doch nicht schuld. Also man kann natürlich vieles als Spätschulden des Kolonialismus definieren, aber an den ungerechten Regimen in Afrika sind die afrikanischen Herrschaftsstrukturen schuld. Aber
ja, auch. Aber die Verschließung des Marktes, die Subventionen in Europa und den USA tragen sehr wohl einen Beitrag.
Warum sind
das
diese Länder
und Herr Höfel, ich bin natürlich völlig einverstanden, wir müssen auch, das reicht nicht, ich wollte ja keine ökonomische Verkürzung anmahnen, ganz im Gegenteil, das ist natürlich ein komplexes Bild und ich habe gerade schon gesagt, wir müssen uns auch über die politische Dimension des Ganzen drauf machen. Und es geht natürlich auch um Kultur, aber es geht eben auch um Kultur in dem Sinne, dass die Einwanderer hier bei uns in einer Weise dargestellt werden, die ein völlig verzerrtes Bild darstellen, was sich eben gleichermaßen als ungerechtfertigte Darstellung bezeichnet. Das ist, da wird ja werden Stereotype aufgebaut, gegen die sich die Betroffenen politisch nicht wehren können.
Es ist ein komplexes Bild, das will ich gerne aufgreifen. Das hat diese Sendung auch deutlich gemacht. Das Maß aller Dinge. Was ist Gerechtigkeit? Das war unser Thema. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion bei meinen Gästen, bei der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Regina Kreide, dem Philosophen Prof. Dr. Ottfried Höffe und dem Journalisten Dr. Rainer Hank. Die Gesprächsleitung hatte Michael Riese.